Rechtfertigung und Heiligung von G. D. Krummacher. Kapitel 1: Die evangelische Lehre von der Rechtfertigung. Erste Predigt. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart und bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich sage aber von solcher Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesum Christum, zu allen und auf alle, die da glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, so durch Jesum Christum geschehen ist. Römer 3, Verse 22 bis 24. Der Brief, aus dem diese Worte genommen sind, gehört zu den allerwichtigsten Stücken der Heiligen Schrift. Der heilige Apostel handelt in demselben von der Haupt- und Zentrallehre des Evangeliums, nämlich von der Glaubensgerechtigkeit. Zuerst beweist er, dass sowohl Juden als auch Heiden der Gerechtigkeit gänzlich ermangeln und zeigt dann, wodurch die Sünder allein gerecht werden können. In unserem Text drängt er das Ganze zusammen. Wir finden hier erstens eine Beschreibung von dem natürlichen Zustand aller Menschen und zweitens ihre Rechtfertigung. Erstens. Die Beschreibung des natürlichen Zustandes aller Menschen liegt in den Worten des 23. Verses. Die Beschaffenheit dieses natürlichen Zustandes wird mit den Worten angegeben: Sie sind allzumal Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Oder eigentlich entbehren der Herrlichkeit Gottes. Die Allgemeinheit dieses elenden Zustandes drücken Worte aus wie allzumal. Sie haben alle gesündigt und es ist hier kein Unterschied. Die Beschreibung des natürlichen Zustandes der Menschen zerfällt in zwei Teile. Der erste lautet so: Sie sind allzumal Sünder oder sie haben gesündigt. Sündigen ist das Allerschlimmste, was ein vernünftiges Wesen tun kann. Das Allerschändlichste und Allerschädlichste, das wir nicht genug verabscheuen, hassen, meiden und fliehen können. Es ist das Einzige, was Gott selbst hasst, worüber er zürnt, ja, ergrimmt, dem er sich mit seiner ganzen Allmacht und seinem ganzen Wesen widersetzt, da er sonst die Liebe selber ist. Die Schrift nennt sie Fleisch, Finsternis, Tod und diejenigen, die mit der Sünde behaftet sind, Unreine, Hunde, Dornen, Disteln, Unkraut, Schlangen, ja, Kinder des Teufels und Kinder des Zorns. Sie spricht über diese den Fluch aus, kündigt ihnen alles Unheil, den Zorn Gottes an, eine endlose Verdammnis an dem Ort der Qual, um uns so eine Abscheu gegen dieses höchste Übel einzuprägen. Das Sündigen besteht aber nicht bloß in bösen Taten, wie wenn jemand seinen Eltern und Vorgesetzten ungehorsam ist, einen Totschlag begeht, ein Hurer und Ehebrecher ist, stiehlt und betrügt. Es besteht nicht bloß in bösen Worten, wie Fluchen und Schwören, Missbrauch des göttlichen Namens üben, Lügen und Falschzeugnis reden. Nicht bloß in bösen Vorsätzen und Anschlägen, sondern das Sündigen hat seinen Hauptsitz in der ungöttlichen Gesinnung, die die Wurzel alles Bösen ist. Macht die Gesinnung an sich schon strafbar, wie viel mehr muss sie es tun, wenn die Tat hinzukommt? Das andere Stück unseres verderbten Zustandes wird mit den Worten geschildert: Sie mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, oder der Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes im Menschen ist sein Ebenbild, ist die Ähnlichkeit und Übereinstimmung mit Gott. Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde Gottes schuf er ihn. Das war, darin bestand seine Herrlichkeit und sie heißt die Herrlichkeit Gottes, weil Gott sie ihm verliehen hatte. Der Mensch seinem Schöpfer ähnlich war und in Gemeinschaft mit ihm stand. Dies machte seinen höchsten Vorzug, dies die eigentliche Würde des Menschen aus. Aber es ist eine verlorene Würde. Der Mensch hat sie nicht mehr. Ichabod, die Herrlichkeit des Herrn ist dahin. Mögen die Menschen auch gern mit ihrer Würde prahlen und sich derselben rühmen wollen, sie gleichen darin nur jämmerlicherweise den Wahnsinnigen, die sich einbilden, vornehme Personen zu sein, und die erst dadurch ihre Rückkehr zur gesunden Vernunft beweisen, dass sie diese Einbildung fahren lassen. Das Reden von der Würde der menschlichen Natur, wie sie jetzt ist, und worin sich die Menschen von jeher so wohl gefallen haben, steht in offenem Widerspruch zum gesamten Wort Gottes und namentlich zu diesem Wort. Sie mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Ist sogar das Licht in uns Finsternis? Wie groß muss dann die Finsternis selber sein? Ist unsere Gerechtigkeit ein unflätiges Gewand? Was muss dann unsere Untugend sein? Ist unsere Weisheit Torheit und ein Hindernis, Gott in seiner Weisheit zu erkennen? Was muss dann die wirkliche Torheit sein? Mangelt uns die Herrlichkeit Gottes, so mangelt uns mit derselben alles, was ihm an uns gefallen könnte. Dem Verstand mangelt es an Licht und Wahrheit, dem Gewissen Friede und Freude, dem Herzen Aufrichtigkeit, Glauben und Liebe, dem ganzen Gemüt die Richtung auf Gott. Wo jenes Licht der Herrlichkeit Gottes mangelt, da ist Finsternis eingetreten. Wo dies Leben fehlt, da tritt der Tod ein. Wo diese Liebe gewichen ist, da haben Feindschaft, Zwiespalt, Zerwürfnis mit Gott, Hass und Unfriede ihr Lager aufgeschlagen. Wo dies alles gewichen ist, da ist alles wüst und leer und bleibt es, sofern nicht eine neue Schöpfung vorgenommen wird. Das also, das sind wir. Jedoch geht der Apostel noch einen Schritt weiter. Er sagt nicht nur, sie sind allzumal Sünder, sondern lehrt auch, denn es ist hier kein Unterschied. Dieser Zusatz ist für die Eigenliebe eine höchst empfindliche Beleidigung. Weil sie uns aber von einem solchen Werkzeug Gottes zugefügt wird, werden wir wohl daran tun, wenn wir uns darunter beugen und demütigen. Weil er muss, gibt der eigenliebige Mensch es etwa zu, dass es einzelne Ausbünde von Niederträchtigkeit, Grausamkeit, Gottlosigkeit, Geiz, Unzucht und anderen Unarten gegeben hat und noch gibt. Aber sie verbitten es sich eifrig und entschieden, dass man von diesen Einzelnen, die doch von vielen verabscheut dastehen, einen Schluss auf alle übrigen zieht und weichen nur in dem Fall von dieser Regel ab, wenn etwa ein Christ von einem Fehl übereilt wird. Das müssen alle entgelten, dann taugen sie gleich alle nicht, womit sie ihren feindseligen Sinn offenbaren. Aber sie taugen alle nicht. Das dient das Wort Gottes, Alten und Neues Testaments, über alles, was Mensch heißt und noch in seinem Naturzustand steht, wirklich aus. Es ist hier kein Unterschied. Die wirklich schauderhafte Beschreibung, die der Apostel vom 10. bis 18. Vers aus dem Psalmen von der menschlichen Natur macht, passt wirklich auf alle Genossen dieser Natur, auf alle Menschen. Hiermit wird aber gar nicht der große Unterschied geleugnet, den die Gnade unter Menschen und Menschen macht. Da es von manchen heißen kann, und solche sind euer etliche gewesen. Ihr seid allzumal Kinder des Lichts. Wenn der Apostel im vorhergehenden Vers sagt, da ist nicht, der gerecht sei, auch nicht einer, da ist nicht, der verständig sei, da ist nicht, der nach Gott frage, da ist nicht, der Gutes tue, so wissen wir, dass es davon auch in unseren Tagen viele gibt, die gerecht, die verständig sind, die nach Gott fragen, jedoch durch Gnade. Der Apostel redet hier aber von der Natur. Er streitet auch gar nicht dagegen, dass nicht ein Unterschied der Sünde und Verhältnisse und endlich ein großer moralischer Unterschied unter den Menschen sei. So nämlich, dass etliche ehrbar leben, während andere sich in allen Lastern wälzen und eine Menge von Untaten ausüben. So finden wir ja in den Evangelien häufig Berichte der, zwar von vornherein, aber meistens ohne Verstand verrufenen Pharisäer, die aber in der Tat das nicht waren, was man schlechte Leute und Heuchler nennt. Aber wie beurteilt der Mund der Wahrheit sie? Jener reiche Jüngling war gewiss, natürlich gesprochen, ein vortrefflicher Mensch und ging doch, als es darauf ankam, traurig weg. Und Jesus erklärte sogar, es sei leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr ginge, als dass so geartete Leute ins Reich Gottes kämen. In der Apostelgeschichte lesen wir von andächtigen und ehrbaren Frauen, von denen man ja viel Gutes erwarten sollte, da ja offenbar zwischen leichtsinnigen und irreligiösen und solchen Frauen ein sehr großer Unterschied besteht. Und doch finden wir bald darauf, dass sie mit den Obersten der Stadt gemeinsame Sache gegen das Christentum machen und nicht ruhen, bis sie den Prediger desselben verdrängt haben. Das Wort »Es ist hier kein Unterschied« ist ein ungemein demütigendes, alle Selbstgerechtigkeit gänzlich niederdonnerndes Wort, obwohl es nicht von den Ausbrüchen nach außen, sondern nur von der Wurzel, der Fähigkeit und den Anlagen dazu redet, deren Entwicklung aber nicht bei allen gleich ist. Welche vortrefflichen Anlagen hat nicht mancher junge Mensch? Weil es ihnen aber an Gelegenheit, sie zu entwickeln, mangelt, werden sie nicht offenbar. So geht es auch mit dem Bösen, was im Menschen steckt. Erziehung, Vorbilder, Umgang, Temperament, Verhältnisse halten es bei dem einen in Schranken und bringen es bei anderen zum Durchbruch. Als Gott den Hiskia verließ, kam alles ans Licht, was zwar bisher in seinem Herzen, aber nicht offenbar war. Niemand hat einen Grund, sich für spezifisch besser zu achten wie jeden anderen. Sicherlich aber Gott zu danken, wenn er nicht ist wie andere Leute, Räuber, Ehebrecher, Ungerechte. Zwar ist diese Aufhebung aller Unterschiede eine große Beleidigung für die Eigenliebe, es ist aber verderblich, gegen das Wort Gottes anzutreten, heilsam aber, sich unter dasselbe zu beugen, damit man auch durch dieses aufgerichtet werde. Zweitens, diese Lehre von unserem gänzlichen Mangel an aller eigentümlichen Gerechtigkeit, mögen wir sein, wer wir sind, ist nun die Grundlage oder das Grundstück, worauf das Gebäude der wahren Gerechtigkeit errichtet wird, von der unser Text nun weiter evangelisiert. In ihm ist die Rede von Gerechtsein, von Gerechtwerden vor Gott. Es stellt sich also zuerst die Frage, was es eigentlich heißt. Gerechtfertigt. Das heißt, für gerecht und unschuldig angesehen, erklärt und demgemäß behandelt worden zu sein. Und zwar nicht in einem menschlichen, sondern in dem göttlichen Gericht. Das sagt aber doch unbeschreiblich viel aus. Sind doch die Himmel nicht rein vor ihm? Und unter seinen Knechten ist keiner ohne Tadel. Wie viel mehr, die in Lehmhütten wohnen, die auf Erde gegründet sind und von Würmern gefressen werden. Wird jemand von Gott, dem Richter über alle, für gerecht erklärt? Wer darf dann das Gegenteil behaupten? Er wird seinem richterlichen Anspruch allen nötigen Nachdruck zu geben wissen. Und indem er alle Einwände dagegen abweist, zugleich die Gerechtfertigten in den Besitz und Genuss alles Guten setzen. Aber es besteht noch eine zweite Frage. Diese nämlich. Kann das geschehen? Ist das möglich? Geschieht das wirklich? Das ist glücklicherweise keinem Zweifel unterworfen. Mag die sich selbst überlassene Vernunft auch nicht davon wissen noch ahnen und es ein Geheimnis sein, das vor der Welt verschwiegen geblieben ist, so wird es doch im Evangelium zur Genüge geoffenbart. Es bejaht mit ungezweifelter Gewissheit und Zuversicht und lehrt aufs Deutliche und beweist es auch durch die auffallendsten Beispiele. das Sünder selig, das Gottlose, das schändliche Übertreter des Gesetzes, das feindliche Verfolger des Evangeliums, dass Leute, die Jesus Christus selbst gekreuzigt und seine Gläubigen verfolgt und getötet haben, gerecht, dass der zeitlichen und ewigen Verdammnis würdige Menschen wie Brände aus dem Feuer gerissen und Gegenstände der Liebe Gottes, Genossen der ewigen Seligkeit und Herrlichkeit werden können und ihrer nicht wenige wirklich geworden sind. Und eine solche frohe Botschaft kann man verdrängen wollen, lästern, schmähen, verfolgen, da man sie ja auf den Knien aus der weitesten Ferne holen sollte? Oh, heilloses Geschlecht, das mutwillig sich ins Verderben stürzt, zweifacher Verdammniswert. Die dritte Frage ist die: Wie geschieht es denn? Und wodurch wird ein Mensch gerecht? Lasst uns vorab fragen, wodurch wird er es nicht? Nicht durch des Gesetzes Werk. Das ist höchst merkwürdig und unerwartet. Nach der Vernunft denkt man doch so: Wenn ein bisher böser, leichtsinniger, gottloser Mensch sich bessert, wenn er seine begangene Sünde bereut, wenn er den Vorsatz fasst, ein anderes, gesittetes Leben anzufangen, sich vornimmt und sich bemüht, diesen Vorsatz wirklich durchzuführen, so wird Gott ihm seine Sünden vergeben und ihm gnädig sein, ohne dass es nun noch eines anderen oder weiteren bedürfte. Nach dem Evangelium würden wir dies umkehren und sagen müssen: Wenn Gott jemanden die Sünden vergibt und ihm gnädig ist, so wird er in rechter Weise sein Leben bessern, seine Sünden bereuen und so weiter. Sonst aber wird es nie rechter Art sein. Und es ist durchaus nicht der Weg, um vor Gott gerecht zu werden. Kein Mensch wird durch Werke, die das Gesetz befiehlt, gerecht vor Gott. Das steht fest, ganz gleich, welcher Art diese Werke sein mögen. Kein Mensch ist imstande, so viele und so vortreffliche Werke zu vollbringen, dass er sich dadurch eine vor Gott gültige Gerechtigkeit ganz oder teilweise erwerben kann. Und wenn er auch alle seine Habe den Armen geben und seinen Leib brennen lassen würde. Denn alles, was aus dem Gesetz kommt, ist bloß Erkenntnis der Sünde, nicht ihre Vergebung oder das ewige Leben. So bestätigt es sich auch in der Erfahrung aller derer, die der Mund der Wahrheit mühselige und arbeitende Seelen nennt. Aller derer, die mit wahrem Ernst Ruhe für ihre Seelen durchs Gesetz, durch die Ausübung seiner Gebote gesucht haben. Es gelang ihnen nicht einmal durch ihre mühsamsten Anstrengungen, sich eine Gerechtigkeit zu erarbeiten, die nur vor dem Richterstuhl ihres Gewissens standgehalten hätte. Geschweige denn, womit sie vor dem erschreckenden Richterstuhl der allerheiligsten Majestät Gottes hätten erscheinen können. Mochten sie ihre Arbeiten und ihren ägyptischen Frondienst jahrelang fortsetzen, sie brachten es doch nicht weiter, wie Paulus es nach Römer 7 brachte. Die Sünde wurde überaus sündig durchs Gebot. Es erregte nur allerlei Lust, statt sie zu dämpfen. Es nötigte zu dem Ausruf: Ach, ich elender Mensch! Meine daher nur niemand, als ob ein tugendhafter Lebenswandel oder eine Reue, ein Vorsatz, sich zu bessern, mag er auch ganz aufrichtig sein, der Weg sei, um von Schuld und Strafe losgesprochen und in das Recht zum ewigen Leben eingesetzt zu werden. Kein Fleisch, kein Mensch wird durch des Gesetzes Werk gerecht vor Gott, und würde er auch alle seine Habe den Armen geben. Erkenntnis der Sünde kommt wohl aus dem Gesetz, nicht aber die Gerechtigkeit. Dieser Weg ist also verschlossen und unzugänglich. Gib alle Hoffnung auf demselben zum Ziel zu gelangen, und stelle alle diese Bemühungen ein. Schlage dagegen den rechten Weg ein, der Christus heißt, welcher dich sicher zum Ziel führt. Wodurch geschieht aber die Rechtfertigung? Sie geschieht ohne Verdienst, buchstäblich umsonst, als Geschenk. Werke kommen dabei durchaus nicht in Betracht. Weder die Bösen, dass sie es hindern, noch die Guten, dass sie es fördern könnten. Der Zöllner ist sich keiner guten Werke, wohl aber seiner Sünde bewusst. Der Pharisäer weiß viel Gutes von sich zu sagen. Doch geht jener hinab, gerechtfertigt in sein Haus, vor jenem. Zwei können auf einem Felde sein. Der eine wird angenommen, der andere verlassen. Rechnet Gott Sünden zu, so ist auch der Beste verloren. Denn wer an einem fehlt, ist des ganzen Gesetzes schuldig. In Bezug auf ihre Missetaten sind jene beiden Schächer sich so gleich wie in der Strafe. Die Gnade aber scheidet sie. Dem einen schenkt sie Buße zur Vergebung der Sünden, der andere stirbt in seinen Sünden. Wer hat dich vorgezogen? Wo ist der Ruhm? Willst du was Gutes tun? So glaube, dass du nichts Gutes getan hast. Das wird dich viel weiterbringen als die entgegengesetzte Einbildung. Lerne dies umsonst, dies unentgeltlich, wohlfassen und verstehen. So wirst du sehr weise sein. Was ist aber der Beweggrund der Rechtsprechung? Die Gnade. Aus seiner Gnade, heißt es. Es gibt sowohl, wie der Apostel im Folgenden redet, Gefäße des Zorns, die zugerichtet sind zur Verdammnis, weil Gott seinen Zorn zeigen und seine Macht kundtun will, wie es Gefäße der Barmherzigkeit gibt, die er bereitet hat zur Herrlichkeit, auf dass er den Reichtum derselben kundmache an denen, die er berufen hat. Der heilige Apostel weiß nur von Verdienst oder Gnade und sagt, es müsse notwendig aus dem einen oder dem anderen sein, wenn jemand selig werde, nicht aus beiden zusammen. Ist's aber aus Verdienst der Werke, sagt er, so ist die Gnade nichts, sonst wäre Verdienst nicht Verdienst. Ist's aber aus Gnaden, so ist's nicht aus Verdienst der Werke, sonst würde Gnade nicht Gnade sein. Johannes drückt dasselbe mit anderen Worten aus, wenn er sagt, darin steht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Indem der Apostel das eine in jeder Betrachtung ganz daniederschlägt, richtet er das andere allein auf. Er stellt eine Alternative, entweder oder. Ebenso heißt es im Alten Testament: Freiwillig will ich euch lieben. Solches will ich tun, um meinetwillen. Ja, um meinetwillen, dass ihr es wisset. Bei dir ist die Quelle des Lebens. Wollte Gott den Beweggrund, wie er den Menschen behandeln sollte, aus dem Menschen selbst und dessen Verhalten hernehmen, so müsste dieses Verhalten durchaus vollkommen und dem göttlichen Gebot gemäß sein. Und wollte jemand es auf diesem Wege erlangen, so wäre es auf jeden Fall zu spät. Er nimmt ihn also aus seiner Liebe und Gnade her, ohne Rücksicht auf uns. Wer es nun versteht und gelernt hat, mit diesem lebendig machenden Strom zu schwimmen, der wird eine leichte und glückliche Fahrt antreffen, wo ihn auch der Wind begünstigt. Und wenn er seinen Blick von allem ab auf diesen Liebesgott heften kann, wird er etwas sehr Schönes und Heilbringendes sehen. Aber was ist die erwerbende Ursache der Gerechtigkeit verdienstloser Sünder? Die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Das Wort Erlösung hat in der Schrift zwei Bedeutungen. Die eine bezeichnet überhaupt eine Befreiung von allerlei Trübsal, wie Christus in Lukas 21, Vers 28 die Seinen ermuntert, unter den bedenklichsten und grauenerregendsten Umständen ihre Häupter in die Höhe zu heben, weil ihre Erlösung nahe ist. und Paulus Christus als solchen bekennt. Der Herr aber wird mich erlösen von allem Übel und mir aushelfen zu seinem himmlischen Reich. Hier aber bezeichnet das Wort Erlösung einen Loskauf oder die Erweckung des Heils durch einen Gehorsam. Und weiterhin die Mitteilung dieses erworbenen Heils an alle diejenigen, welche Teil daran haben. Das Wort Erlösung ist also ein ungemein vielsagender, ungemein umfassender Begriff. Doch wird es hier hauptsächlich in der ersten Beziehung gebraucht, wie nämlich das Heil erworben ist. Und wodurch ist das geschehen? Durch den allervollkommensten und allerheiligsten Gehorsam unseres Herrn Jesu Christi. Lasst uns aber hier unsere Betrachtung abbrechen, um sie nicht zu übereilen und sie, so der Herr will, nächstens wieder fortzusetzen. Lasst uns aber aus dem Gesagten uns Folgendes recht einprägen und beherzigen. Erstens lasst uns doch bedenken, dass wir allzumal Sünder sind und der Herrlichkeit Gottes ermangeln. Und bedenken, dass von Natur kein einziger unter uns und allen Menschen ist, der es so weit gebracht hätte oder es durch seinen, wenn auch noch so ernstlichen Fleiß, so weit zu bringen imstande wäre, dass er im Gericht Gottes bestehen könnte. Wisset und bedenket doch, dass ihr alle, euch selbst überlassen, nichts zu erwarten habt als das Urteil und Verdammnis, weil alle gesündigt haben. Lasst es bei euch ausgemacht sein, dass ihr einer Prüfung, einem Examen, einer Untersuchung entgegensteht, wo ihr auf 1000 Fragen nicht ein einzig Wort werdet antworten können, wo aller Mund gestopft und alle Welt als vor Gott schuldig befunden werden wird. Lasst euch dadurch gutwillig demütigen, euch eure eigene Gerechtigkeit zerstören, eure Sicherheit verscheuchen und euch zu der ernstlichen Frage bewegen: Was soll ich tun, dass ich im Gericht Gottes bestehen möge? Bemerke zweitens, dass ein Weg und Mittel vorhanden ist, wodurch ihr, und wenn ihr bisher noch so große Sünder gewesen wäret, für so gerecht und heilig geachtet werdet, als ob ihr nie eine Sünde begangen noch gehabt hättet, wodurch ihr nicht nur dereinst vor dem Richterstuhle Christi unbeschämt, ja mit Freuden werdet bestehen können, sondern wo ihr schon in diesem Leben wie im Sterben eine Freudigkeit im Gewissen, einen Frieden mit Gott genießen könnt, der größer ist als alle Schätze der Erde. Beherzigt doch diese beiden Bemerkungen und bewegt sie in eurem Herzen. Seht zu, dass ihr diesen Schatz nicht versäumt, sondern geht ein durch die enge Pforte, was der Herr euch aus Gnaden verleihen wolle. Amen.